Das Internationale Zentrum für Wasserressourcen und globalen Wandel, ICWRGC, ist an der Bundesanstalt für Gewässerkunde, der BFG, in Koblenz angesiedelt. Das Zentrum unterstützt die Umsetzung des Intergovernmental Hydrological Program, IHP, der UNESCO und des Hydrology and Water Resources Program, HWRP, der WMO, der Weltorganisation für Meteorologie. Das ICWRGC ist eng mit Partnern aus der Wissenschaft, operationellen hydrologischen Diensten, Datenzentren und anderen wasserrelevanten UN-Organisationen vernetzt. Für diese Partner erstellt es angepasste Produkte zur Information als Grundlage für wissenschaftliche Untersuchungen, zur Verbesserung operationeller Fähigkeiten, Politikberatung und Kompetenzförderung im Wasserbereich. In dieser 12. Folge des Hyva-Podcast Wassergespräche treffen wir uns mit dem stellvertretenden Leiter des ICWRGC, Dr. Stefan Dietrich, sowie Professor Lars Ribbe von der TH Köln an der Fakultät für Raumentwicklung und Infrastruktursysteme. Er ist Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats des Deutschen Nationalkomitees. Und wir berichten gleichfalls von dem 50. Jubiläum des UNESCO-IHP aus Paris. Bleiben Sie dran! Willkommen bei den Hyva-Wassergesprächen der Fachzeitschrift Hydrologie und Wasserbewirtschaftung. Hier treffen wir uns einmal im Quartal mit Expertinnen und Experten aus dem gesamten Bereich der Gewässerkunde und Hydrologie, aber auch aus den Fachgebieten Limnologie und Grundwasser, Klimatologie und Meteorologie sowie Geologie und Bodenkunde und sprechen dabei mit Ihnen über spannende und interessante Themen und Fragestellungen sowie aktuelle Forschungsfelder rund um diese Themenbereiche. Mein Name ist Dr. Thomas Lüllwitz, Hydrologe mit Abschluss an der Colorado State University USA, seit 1993 an der BFG und seit 2016 Schriftleiter der Hyva. In dieser 12. Folge des Hyva-Podcast führt uns der Weg in die internationale Hydrologie zu dem Internationalen Zentrum für Wasserressourcen und globalen Wandel, ICWRGC, das im Juli 2014 seine Arbeit aufgenommen hat und seitens der deutschen Bundesregierung unter der Schirmherrschaft der UNESCO gegründet wurde. Hierzu sowie zu weiteren bedeutenden Themen des ICWRGC spreche ich heute mit Dr. Stefan Dietrich, dem stellvertretenden Leiter, sowie mit Professor Lars Ribbe, dem Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Beirats des Deutschen Nationalkomitees für die Wasserprogramme von UNESCO und WMO. Bevor ich mich mit Dr. Stefan Dietrich und Professor Lars Ribbe unterhalte, berichtet mein Podcast-Kollege Dr. Labatz von der Jubiläumsveranstaltung des IHP aus Paris. Martin, 50 Jahre IHP in Paris. Was gab es da zu feiern?
Thomas, genau darüber habe ich mit Dr. Luna Barati und Harald Köthe vom ICWRGC gesprochen. Die beiden waren vor Ort in Paris und haben zusammen mit Stefan Dietrich und anderen Kolleginnen und Kollegen an der Jubiläumsfeier des IHP teilgenommen. Harald Köthe ist der Leiter des Zentrums und Luna leitet den Bereich Forschung und Ausbildung. Luna, du bist ja gerade in Paris und repräsentierst das Internationale Zentrum für Wasserressourcen und globalen Wandel, ICWRGC, bei der Jubiläumsfeier des Zwischenstaatlichen Programms für Hydrologie IHP der UNESCO. Was wird dort genau gefeiert und welche Rolle spielt das ICWRGC dabei?
Okay, so yeah, as you also mentioned, we're at the 50-year celebration of the UNESCO IHP program. And this is especially also important for us because it's also a bit of a celebration of our work at ICWRGC in Germany, because we're the German Secretariat for the UNESCO IHP program.
Und was wird dort genau gefeiert?
Yeah, that the program has reached 50 years, the UNESCO IHP program. I mean, we're right now in the ninth phase of the IHP, but yeah, it reached 50 years.
Und wie ist die Stimmung vor Ort in Paris?
It's really celebratory. There's lots of programs. a mix between people from, you know, politics or governance, ambassadors, ministers, but a lot of scientists and professors from various countries all around the world. So it's, and then they also had a youth delegation, which was also nice to see. So a really nice mix of people, age-wise, gender-wise, but all from all over the world. And each country is also presenting, not each country, but many countries also have side events.
Die Geschäftsführung des IHPs ist ja im ICWRGC eingegliedert. Welchen Stellenwert haben die Arbeiten des ICWRGCs und des Sekretariats des IHP bei den Besuchern und in den Vorträgen bei der Jubiläumsveranstaltung, wo Sie jetzt gerade in Paris vor Ort sind?
Ja, Sie haben einen großen Beitrag. Wir sind in mehreren Sessions über die ganze Woche vertreten, aktiv und bringen halt der deutsche Expertise hier in die Wahrnehmung. Und das mit der Rückendeckung natürlich auch des Nationalkomitees. Und auch heute ist zum Beispiel die deutsche Botschafterin dabei, wenn wir das virtuelle Museum mit den deutschen Beiträgen über die 50 Jahre vorstellen.
Und wie ist die Meinung vor Ort? Welche Rolle kann denn das ICWRGC zusammen mit dem IHP einnehmen, wenn es um die Arbeiten gegen die globale Auswirkung des Klimawandels geht?
Deutschland ist der Vorreiter. Wir sind ja in verschiedenen Arbeitskreisen und auch Steuerungsgremien der UNESCO vertreten. Und über diese können wir also auch unsere Expertise und auch, sage ich mal, die der Partnerländer, die da sehr weit entwickelt sind, hier einbringen.
Und über was sprecht ihr so in den einzelnen Sessions oder in den Pausen?
Ja, so each country is showcasing their work, especially the work that they do together with UNESCO IHP within the IHP program. Some countries have, for example, developed new frameworks or are pushing certain innovations in science, and this is what they're showcasing. There's a lot of collaborative activities between different countries in research, in education. So all of this is being showcased at various levels, you know, at policy level or links to policy, practice, working with communities, new innovations, etc. Yeah.
Ihr seid ja das deutsche Sekretariat des IHPs. Was habt ihr denn vorgetragen oder was habt ihr gezeigt und worüber habt ihr gesprochen?
Yeah, so the German delegation is actually quite large. So we have representatives from the Ministry of Environment, the German UNESCO Commission, and then three of us from ICWRGC. The three of us were involved in various panel discussions, also making presentations in a wide range of topics, for example, open education, global water education network, open science, open data, scientific innovation, linking to policy. So these are just various themes that we were presenting on. And of course, we also have our own German special event or side event. And we're very fortunate that the German ambassador will also come to open the side event. And the side event is on, we've developed this virtual reality museum showcasing Germany's contribution to hydrology and the UNESCO IHP program in the last 50 years. So I hope, so the session is in a couple of hours and we've been doing a lot of promotion for the event. So I hope we'll get a lot of visitors.
Diese virtuelle Reise, von der du gerade gesprochen hast, das ist ja 50 Jahre, also eine Reise durch 50 Jahre herausragender internationaler Beiträge der deutschen Wasserforschung. Was kann man da erwarten und kann man sich die Show eigentlich auch im Internet dann anschauen?
Yeah, I think so. It won't be in 3D in the internet yet, but maybe it'll become later. But as you said, there are two things that we're showcasing at this side event. I mean, one is the tools and methods. You know, they used AI, so a different format to showcase or report on this history of German contribution to IHP. So first, it's the method, the AI techniques that were used. And the second is the long-standing history that Germany has working with the IHP, UNESCO IHP program, and the contribution that Germany has made over the last decades. And it's really interesting to learn about this journey and the different topics where German scientists work together with UNESCO colleagues, but also came out with new programs, ideas, introduced new concepts, etc.
Na, das wird ja noch ein interessanter Nachmittag werden. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute noch nach Paris. Ja, Thomas, wie du siehst, gibt es viel zu feiern hier in Paris.
Danke, lieber Martin. Das hört sich ja nach einer wirklich sehr interessanten Veranstaltung an. Und das virtuelle Museum dort lohnt sich, glaube ich, wirklich zu besuchen. Nun spreche ich mit dem stellvertretenden Leiter des ICW-RGC, Dr. Stefan Dietrich. Lieber Stefan, es freut mich sehr, dass wir uns heute im Hüwer-Podcast über das Internationale Zentrum für Wasserressourcen und globalen Wandel, das ICW-RGC, unterhalten können. Es ist ja neben dem GRDC, das wir ja auch bereits einmal im Podcast vorstellen konnten, ein weiteres Zentrum, das der BFG zugeordnet ist. Und auch Ihnen, Herr Professor Rippe, besten Dank für Ihre Bereitschaft und Ihr Engagement, sich an dem Hüwer-Podcast zu beteiligen.
Ja, hallo.
Hallo.
Stefan, wie und wann ist denn das Zentrum entstanden und was sind genau eure Aufgaben und wie ist euer Team aufgestellt?
Ja, Thomas, vielen Dank erstmal auch für die Einladung und ich will euch auch nochmal ganz herzlich zu dem Podcast gratulieren. Ich halte das auch für einen deutlichen Mehrwert, was wir haben in der Medienlandschaft und für die Hüwer, für die Hydrologie allgemein ist das sicherlich super. Ja, unser Zentrum, das ICW-RGC, Internationales Zentrum für Wasserressourcen und globalen Wandel, oder in der englischen Übersetzung, das ist unser Name. Wir wurden 2014 gegründet, sprich wir hatten letztes Jahr unser 10-jähriges Jubiläum. Und wir sind ein sogenanntes Kategorie-2-Zentrum der UNESCO. Kategorie 2 heißt erstmal, Deutschland als Mitgliedsstaat der UNESCO bezahlt das, nicht die UNESCO selbst. Aber so ein Zentrum bietet die Möglichkeit, die Wasserprogramme aktiv mitzugestalten, also auch die internationalen Wasserprogramme. Die nationale Kompetenz, die wir haben über die Bundesanstalt für Gewässerkunde, über die Hydrologieforschung in Deutschland, die lässt sich mithilfe eines solchen Zentrums effektiver kommunizieren. Und dadurch gewinnen wir national und international an Stellenwert. Ja, unsere thematischen Schwerpunkte, das leitet sich auch schon aus dem Namen ab oder andersrum. Das ist die Bewertung von Effekten des globalen Wandels auf den hydrologischen Kreislauf. Also nicht nur der Klimawandel, mit globalen Wandel, da meinen wir natürlich auch zum Beispiel Landnutzungsänderungen, wie sich die Wirtschaft und das Anthropozän, die Menschheit natürlich mit dem Natursystem des Wasserkreislaufs untereinander agieren. Und das gucken wir uns genauer an. Wir haben hier globale Wasserdatenzentren, die uns zur Verfügung stehen. Ich glaube, da kommen auch später nochmal drauf, mit denen wir auch sehr eng zusammenarbeiten oder die auch Teil des ICWGC sind. Und damit bekommen wir natürlich auch belastbare Aussagen über Änderungen im Wasserhaushalt, im Abflussverhalten der Gewässer und der Wasserqualität weltweit und auch national. Und wir arbeiten im Prinzip mit drei Bereichen. Die Datenzentren habe ich schon genannt. Mit dem UNESCO-Mandat haben wir auch noch einen neuen Auftrag bekommen, den wir vorher nicht hatten, und zwar im Bereich Forschung und Lehre. Und die dritte Säule ist, und das ist eigentlich unser Ursprung, das ist die Weiterführung unseres langjährigen internationalen Engagements als geschäftsführendes Sekretariat für die Wasserprogramme von UNESCO und WMO. Und das wurde schon 1974 gegründet, hat also letztes Jahr das 50-jährige Jubiläum gefeiert.
Stefan, jetzt hierzu die Nachfrage. Das ICW-RGC ist in die BFG integriert. Was war hier der Hintergrund?
Ja, das schließt sich an die letzte Aussage an. Der Hintergrund ist das geschäftsführende Sekretariat, was an der BFG schon seit 50 Jahren angesiedelt ist. Das heißt, für das IAP, für das internationale Hydrologieprogramm der UNESCO, so hieß es früher, heute ist das zwischenstaatliche Hydrologieprogramm der UNESCO und auch das Wasserressourcenprogramm der WMO. Da wurde 1974 ein Nationalkomitee gegründet. Das geschäftsführende Sekretariat wurde damals an der BFG angesiedelt. Und die BFG war der richtige Ort dafür, weil wir diesen interministeriellen Auftrag damals hatten und ja auch heute als BFG noch haben. Die Fachaufsicht, die ist ein bisschen anders bei uns tatsächlich, die liegt beim Auswärtigen Amt, beim Umweltministerium und beim Verkehrsministerium, aber auch die Dienstaufsicht für diejenigen, die das interessiert, die liegt bei der BFG.
Herr Professor Ribbe, wir haben jetzt vorhin gerade gehört, dass letztes Jahr die Nationalkomitees ihr Jubiläum begangen haben. Dieses Jahr die IHP-Programme bzw. das IHP-Wasserprogramm am 12. 13. Juni feierte die UNESCO dieses 50 Jahre zwischenstaatliches Wasserprogramm IHP. Und wir haben ja auch bereits von der ICW-RGC-Mitarbeiterin Luna Barati und dem Leiter des ICW-RGC, Harald Köthe, direkt von den Jubiläumsfeiern aus Paris gehört, dass das deutsche Sekretariat fest an das UNESCO-IHP-Programm mit einer Vielzahl von Aktivitäten und Programmen eingebunden ist. Welches sind nun die wichtigen Beiträge, hat das IHP in den letzten 50 Jahren seit seiner Gründung im Jahr 75 geleistet?
Ja, auch von meiner Seite erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Es ist eine gute Gelegenheit, hier auch das ICW-RGC, aber auch das IHP der UNESCO vorzustellen, das, wie Sie sagten, 1975 gegründet wurde und damit 50 Jahre besteht. Demzuvor gab es eine internationale hydrologische Dekade, eben von 1965 bis 1974, und die führte dann zu der Gründung des IHP. Insofern sagen wir auch, wir haben seit 60 Jahren internationale Wasserforschung und seit 50 Jahren eben dieses IHP, dieses zwischenstaatliche Wasserprogramm. Und es ist wirklich das Wasserprogramm der Vereinten Nationen, wenn es zum Thema Forschung geht, denn es ist das einzige mit dem Mandat, Wasserforschung nicht nur zu betreiben, sondern vor allen Dingen auch zu koordinieren, eben zwischen den unterschiedlichen Mitgliedstaaten. Insofern hat es am Anfang auch wirklich große Beiträge dazu geleistet, den Wasserkreislauf besser zu verstehen. Also Hydrologie ist natürlich schon eine ältere Wissenschaft, aber wirklich den globalen Wasserkreislauf zu verstehen, war ein großer Verdienst des IHP. Und das war auch erstmal eine Grundlagenwissenschaft, die nötig war. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich das IHP eher einer Art von strategischem Element gewidmet und mit strategischen Plänen, inzwischen sind wir schon beim neunten strategischen Plan des IHP, einen Rahmen geschaffen, dass die Wasserforschung international besser koordiniert werden kann. Zusätzlich hat sich auch ein bisschen die Ausrichtung gewandelt, denn natürlich ist das H steht für Hydrologie, aber Hydrologie ist letztendlich nur ein Teil von dem Thema Wasserwirtschaft oder Wasserbewirtschaftung. Und heute heißt es dann auch, so ist es ja auch, sag ich mal, in dem strategischen Plan zum Beispiel zu lesen, dass es darum geht, Wassersicherheit zu erreichen, dass es darum geht, integriertes Wassermanagement zu betreiben. Und so kann man eigentlich jetzt auch das Mandat verstehen, dass es sich vielmehr um das Thema nachhaltiges Wassermanagement handelt. Was hat das bewirkt? Das ist im Prinzip so zu sehen, dass es natürlich die Wasserforschung koordiniert, aber weiterhin auch Staaten berät, unterstützt auch ihr eigenes Wassermanagement zu verbessern. Also das geht dann natürlich eher in die Richtung von wirtschaftlich nicht so starken Ländern, sage ich mal Deutschland. er hatte jetzt nicht den riesigen Bedarf einer Beratung in diesem Bereich, wobei natürlich immer auch internationale Erfahrungen wichtig und willkommen sind und auch in Zukunft, glaube ich, noch viel mehr betont werden müssen. Aber insbesondere Entwicklungsländer haben sehr von den Unterstützungen durch das UNESCO-IHP profitiert. Nicht zuletzt auch durch eine weitere Komponente, die es vertritt, die ja auch am ICWRGC sehr stark bearbeitet wird, das ist das Capacity Development oder überhaupt, Fortbildung und Trainingsinhalte, aber auch Veranstaltungen, die seit jetzt 50 Jahren wirklich auch mit viel Erfolg laufen, bis hin zu der Tatsache, dass es ein eigenes Kategorie-2-Zentrum mit dem Schwerpunkt auch der Bildung und der Wissensvermittlung eben in Delft am IHE geht. Ganz wichtig ist auch die Netzwerkarbeit. Und hier haben wir natürlich auf der einen Seite die Kategorie 2 Zentren, wie das ICWRGC. Also nicht jedes Land hat so ein Zentrum. Es gibt, meine Information ist, knapp 30 von diesen Kategorie 2 Zentren, die sich alle mit unterschiedlichen Fragen befassen. Und diese Zentren sind untereinander koordiniert über das IHP. Darüber hinaus gibt es auch noch Chairs, also Lehrstühle an Universitäten, die sich mit dem Thema Wasserforschung befassen. Wir haben in Deutschland 2, ich weiß nicht, wie viele Länder es gibt, mit 2 Chairs. Das ist also über dem Durchschnitt, weil es insgesamt bei über 190 Ländern gibt es nur knapp 80 solche Chairs weltweit. Und 2 davon sind hier in Deutschland. Das ist einmal die Kollegin Evers an der Uni Bonn und der Kollege Nacken an der RWTH Aachen. Also da können wir auch sehr stolz sein und ich weiß auch, dass die beiden Lehrstühle sehr viel leisten, auch um nicht nur das ICWRGC zu unterstützen, aber auch um das IHP, sondern auch für die internationale Wasserforschung insgesamt. Und als letzten Punkt müssen wir dann natürlich jetzt das, was Stefan Dietrich schon sagte, natürlich auf das Nationalkomitee gucken, dass das Sekretariat sozusagen ist ja am ICWRGC dafür. Das Nationalkomitee besteht aus 6 Ministerien, die alle mit Wasser zu tun haben. Und diese Verbindung zu den, in die Länder hinein, ist auch eine wichtige Aufgabe des UNESCO-IHP. Also insofern leistet es sehr viel. Ich könnte auch noch mehr dazu sagen, aber vielleicht kommen wir später noch zu einzelnen Punkten, die wir etwas detaillierter beleuchten können.
Ja, sicherlich gern. Was leistet jetzt das deutsche Sekretariat des IHP im ICWRGC?
Im Prinzip haben wir ja schon mal 2 Sekretariate. Das eine von der UNESCO für das IHP, das ist mehr für die Forschung da. Und dann haben wir noch den ganzen Bereich der, was wir operationelle Hydrologie nennen, also das, was die nationalen hydrologischen Dienste machen. Bei uns in Deutschland ist das ja auch viel bei den Ländern angesiedelt. Und dieser operationelle Beitrag, der wird über die WMO, über die Weltmeteorologische Organisation, letztendlich international mitkoordiniert. Da geht es dann um Sachen für und Initiativen wie Early Warnings for All, also dass wirklich die Weltgemeinschaft, alle Länder die Möglichkeit hat, Frühwarnsysteme zu implementieren. Wie macht man sowas? Was muss man dafür Daten austauschen? Was sind die richtigen Werkzeuge dafür, auch in der Kommunikation, auch in der Ausbildung der Leute? Da spielt das alles eine große Rolle. Und unsere Rolle als Sekretariat ist es, sowohl für UNESCO-IHP als auch für die WMO, da die Kommunikationsebene sicherzustellen. Im Nationalkomitee, für das sind wir nun mal das Sekretariat, das besteht aus einem Verwaltungsrat, aus einem eigenen wissenschaftlichen Beirat und uns als geschäftsführendem Sekretariat findet das alles statt. Wir treffen uns einmal jährlich mit dem Nationalkomitee und der wissenschaftliche Beirat, der tagt auch noch einmal jährlich, sodass wir fast halbjährlich die Möglichkeit haben, zueinander zu kommen und verschiedene Sachen zu koordinieren. Im Nationalkomitee, das ist vielleicht interessant, sitzen tatsächlich 6 Bundesministerien drin. Ja, das sind das Auswärtige Amt, die Veranstaltung auch leiten, das Umweltministerium und das Verkehrsministerium. Dann sitzen da noch das Landwirtschaftsministerium, das Forschungsministerium und das Ministerium für internationale Zusammenarbeit dabei. Im föderalen Deutschland haben wir ja nicht einen nationalen hydrologischen Dienst, wie in vielen anderen Ländern der Welt. Durch den Föderalismus haben wir natürlich viel Anliegen und Mandate, die auf Länderebene liegen. Deswegen ist die LABA Mitglied bei uns und auch weitere Ressortforschungseinrichtungen, wie natürlich der Wetterdienst, aber auch die BGR zum Thema Grundwasser und das von Thünen-Institut für die Landwirtschaft. Also wir sind ein sehr breit aufgestellter Club auf der Ebene und in dem wissenschaftlichen Beirat, da kommt dann natürlich auch noch die akademische Forschung dazu. Und der Vorsitzende ist der Lars Rippe, der hier freundlicherweise auch teilnimmt heute.
Das ICW-RGC ist nun auch im Bereich Fortbildung tätig und bietet eine Vielzahl von Themen für Masterarbeiten an, mit der Option, diese Arbeiten in Zusammenarbeit mit einer Universität zu absolvieren. Wie genau läuft so eine Unterstützung ab?
Ja, also genau, wir bieten eigene Masterarbeiten an, auch Praktika an, die bei uns gemacht werden können in den verschiedenen Bereichen, die schon genannt worden sind. Und darüber hinaus versuchen wir das auch international zu vernetzen. Hier sind wir auch aktuell in zwei großen Programmen vom Forschungsministerium involviert, SASCAL und WASCAL. Das sind Initiativen von Deutschland gefördert, die Klimawandel, Landnutzungsänderungen und das Management im Bereich südlichen Afrika und im Bereich westlichen Afrika koordinieren und auch dort große Graduiertenschulen betreuen. Und hier arbeiten wir zum Beispiel auch mit der Erstellung und Unterstützung bei den Curricula, also bei den Lehrplänen für diese Studierenden mit. Da gibt es eine weitere Initiative, die in Richtung geht. Das nennt sich Global Water Education Network, was sich auch unter dem UNESCO IAP letztes Jahr gegründet hat. Und in diesem Bereich, da versuchen wir verschiedene Lehrpläne, Curricula auszutauschen, Erfahrungen zu tauschen und festzustellen, was braucht man dann international? Was sind wirklich die Key Basics, die Hydrologiestudierende weltweit wissen müssten? Ein Beispiel von uns ist da natürlich, und das kommt von den Datenzentren, wenn es auch um Datenaustausch geht, das heißt auch Datenmanagement-Kapazitäten geben wir auch als Erfahrung von uns in solche Lehrpläne, in solche Curricula mit ein.
Ja, vielleicht kann ich dazu auch aus der Sicht einer Hochschule noch ergänzen, dass wir das sehr begrüßen, dass das ICW-RGC diese Koordinationsdienstleistung anbietet und sich so stark engagiert in den internationalen Programmen. Ich selbst betreue auch einen Doktoranden mit an dem Zentrum SASCAL und das ist natürlich eine sehr gute Gelegenheit, vor allen Dingen, wenn es dann unterstützt wird, wenn man die Kommunikationsarbeit mit den Partnern dort in Namibia, ist das in diesem Fall, abgenommen bekommt. Und ich denke, das könnte noch viel weiter ausgebaut werden. Das ist ein Riesengewinn für alle Hochschulen, die sich international beteiligen wollen. Nicht nur für Doktorarbeiten, wie in diesem Fall, sondern auch für Masterarbeiten, wie Sie ja richtig schon sagten, ist es eine sehr gute Gelegenheit, denn das Thema Wasserressourcenmanagement ist ja ein angewandtes Forschungsthema und wir brauchen immer die Verbindung zu den realen Fragen, die sich vor Ort ergeben. Und bei internationalen Fragestellungen ist es nicht so, dass man immer Partner vor Ort hat und da ist natürlich das große Netzwerk von ICW-RGC sehr willkommen. Und ich würde hier nur auch einen Appell an alle, die selbst an Hochschulen arbeiten, auch ausrichten, dass man sich aktiv an das ICW-RGC wendet, um zu sagen, was man vielleicht auch einbringen kann. Aber man wird immer auch davon profitieren. Und das ist etwas, was wir auch als Beirat natürlich versuchen zu unterstützen, dass dieses Netzwerk mit allen Hochschulen in Deutschland zusammen sich weiterentwickelt.
Ja, danke. Das war nochmal ein interessanter Punkt, gerade mit der Initiative, sich an das Zentrum zu wenden. Nun ist noch eine weitere Forschungsinitiative des ICW-RGC, das sich mit dem Thema globale und multisektorielle Dürrevorhersagen befasst, Outlast. Was steckt denn hier dahinter und wie ist das Zentrum hier eingebunden?
Ja, bei dem auch gerade Forschungsprojekt Outlast handelt es sich um die Erstellung eines operativen, dafür steht das O in Outlast, Dienstes für globale und saisonale Dürrevorhersage. Da sind wir sicherlich nicht die Einzigen, die sowas machen. Allerdings kommt jetzt dieses Multisektorielle dazu. Das heißt, wir machen das für verschiedene Sektoren aus der Wasserwirtschaft und aus der Landwirtschaft zusammen. Das ICBGC ist ja relativ klein. Ich meine, wir sind mit den Datenzentren 15 Leute, trotz all dem nur. Das heißt, wirkliche globale Modellierung können wir nicht machen. Aber das Konsortium ist so aufgebaut, dass hier drei Gruppen von der Uni Göttingen, von der Uni Frankfurt und vom KIT letztendlich diese Modelle zur Verfügung stellen. Und wir bringen die in einem operativen Piloten zusammen. Ziel vom ICBGC ist es generell, dass wir Blaupausen aufzeigen, die für einen erfolgreichen Transfer von wissenschaftlichen Werkzeugen in die Praxis führen und dort zu nutzen sind. Das ist unser, ja, nennen wir es Innovationsbeitrag. Und das Besondere vom Outlaw-System ist, dass die Dürreindikatoren, die hier entwickelt werden, also für die Landwirtschaft, für die Wassernutzung, für die Hydrologie, aber auch für meteorologische Dürreindikatoren, die werden dann auf einem globalen Portal zur Verfügung gestellt. Und dieses globale Portal, das machen nicht oder betreiben wir nicht selbst, sondern das betreibt die WMO. Die WMO hat einen sogenannten hydrologischen Status- und Vorhersagedienst aufgesetzt oder setzt sie gerade auf, und unser Outlast oder unsere Outlast-Produkte, die sind ein globaler Beitrag dazu.
Jetzt haben wir schon einiges gehört, wie sehr sich das Zentrum um Daten kümmert und sich um die Datenbeschaffung, Datenerstellung befasst. Ein Beispiel ist hier auch das Programm James Water Datenzentrum, das sogenannte GWDC. Welche Rolle spielen hydrologische Daten beim ICWRGC und werden noch andere Daten gesammelt, und stellt das Zentrum diese Daten der internationalen Forschungsgemeinschaft dann zur Verfügung?
Am ICWRGC, ich fange erstmal groß an, aber am ICWRGC auch angesiedelt seit 2017 ist die Koordination vom Global Terrestrial Network of Hydrology. Das ist ein gemeinschaftliches Programm, was vom globalen Klimaobservationssystem und von der WMO koordiniert wird. Das gibt es auch schon seit über 20 Jahren. Und hier sehen wir 12 In-Situ-Datenzentren. Also wenn wir am ICWRGC über Daten sprechen, dann reden wir meistens, nicht nur, aber meistens dann doch von diesen globalen Datenzentren, die In-Situ-Observationen, also vor Ort gemessene Informationen einsammeln, diese Daten plausibilisieren und harmonisieren und dann als globale Datenprodukte zur Verfügung stellen. Das heißt, das ist wirklich ein Beitrag als internationale Forschungsdateninfrastrukturen, die weltweit auch genutzt werden. In Deutschland betreiben wir da 4 globale Datenzentren. Einmal beim Wetterdienst, das Weltzentrum für die Niederschlagsklimatologien, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten. Bei der BFG angesiedelt ist das Global Runoff Data Center, also die sich weltweit die Abflussmengen an Flüssen, in Flüssen anschauen. Da gab es ja auch schon einen schönen Podcast mit dem ehemaligen Leiter Uli Loser hier im Hüwer-Podcast. Das James Water Data Center, was du angesprochen hast, Thomas, das wurde ja auch 2014 gegründet. Also das kam mit der Gründung von uns als ICBGC auch dazu. Und dann hat uns noch was gefehlt, und das war die Bodenfeuchte. Und seit 2 Jahren haben wir auch das International Soil Moisture Network bei uns an Bord. Vielleicht zu dem Bodenfeuchtezentrum nochmal ein Satz, weil ich eben auch den erfolgreichen Transfer von wissenschaftlichen Werkzeugen in die Praxis angesprochen habe. Das ISMN, so heißt das, International Soil Moisture Network, das ist auch so ein Beispiel dafür. Das wurde an der TU in Wien gegründet, finanziert durch Folgeaufträge von der ESA, von der European Space Agency. Und irgendwann hat die Universität gesagt, das ist nicht mehr unser Bereich. Wir wollen Forschung machen, aber einen operationellen Dienst, das ist nicht, da müssen wir einen anderen Partner finden. Und da wurden wir dann im GTNH mit beauftragt, sage ich mal, oder angefragt. Ist vielleicht der bessere Einsatz. Wir haben in verschiedenen Ländern dann nach Möglichkeiten gesucht, aber letztendlich hat dann Deutschland selbst gesagt, wir finden das spannend, und das Thema Bodenfeuchte, das merken wir ja, wenn wir auch hier in Deutschland national über Dürre sprechen, immer deutlicher, wie wichtig das ist. Das wollen wir machen, und so kam auch das ISMN zu uns, und alle Datenzentren, das muss man auch sagen, betreiben wir mit der oder die beiden Datenzentren, die betreiben wir mit der BFG zusammen. Das heißt, unsere Rolle ist da mehr die Strategie, die Koordination, vielleicht die internationale Kommunikation, aber das ganze Backoffice, die IT-Infrastruktur, die IT-Administration, das Managen der Datenbanken, das ist an der BFG angesiedelt als unser hydrologischer Dienst, sage ich mal. Und diese Datenbanken und Datenzentren, die haben verschiedene Rollen, neben der Rolle der internationalen Forschungsdatenstrukturen sind das natürlich auch Referenzdatenbanken für die WMO. Das sieht man auch immer wieder. Alljährlich erscheinen die WMO State of the Global Water Resources Reports. Das ist ein Beitrag zur globalen Klimabeobachtung, weil das natürlich die zentralen Daten sind, die wir hier auch einsammeln für den Bereich. Und dann gibt es natürlich noch andere Nutzer, zum Beispiel das GEMS Wasserdatenzentrum, das entwickelt auch und trägt auch mit einem Indikator bei, der die Wasserqualität für die SDGs, also für die Sustainable Development Goals, zur Verfügung stellt. Und viele Länder nutzen die Datenzentren auch als Backup. Das heißt, wenn man da in Staaten sind, die keine gute IT-Infrastruktur haben, so kam es schon das eine oder andere Mal vor, dass die Länder froh waren, die Daten zum Beispiel beim GRDC gehostet zu wissen und sie konnten ihre Daten da wieder übernehmen. Also auch das ist eine ganz wichtige Rolle von uns als Datenzentren.
Nun würde ich gerne nochmal auf das Thema nachhaltige Entwicklungsziele zu sprechen kommen. Das ist ja auch ein weiterer Punkt, mit dem sich das Zentrum beschäftigt. Herr Rippe, was versteht man denn darunter und welche Ziele sind damit gemeint?
Ja, mit den Nachhaltigkeitszielen, auf Englisch Sustainable Development Goals, sind die Ziele der Vereinten Nationen gemeint, die 2015 ins Leben gerufen wurden. Und bereits der zweite Versuch war, globale Ziele zu formulieren. Davor gab es schon die Millennium Development Goals von 2000 bis 2015. Jetzt geht die Zeitrechnung der SDGs bis 2030. Was danach kommt, wissen wir noch nicht. Wahrscheinlich, könnte mir gut vorstellen, dass man dann weitermacht, andere die Ziele etwas anders formuliert, vielleicht auch den Zeitraum etwas verlängert, vielleicht ja von 2030 bis 2050 den laufen lässt. Aber ich denke, eine Initiative, die sehr sinnvoll ist, denn ohne Ziele können wir auch nicht arbeiten. Und das heißt natürlich nicht, dass wir in allen Bereichen immer uns auf die SDGs beziehen, aber wir haben damit doch einen gemeinsamen Rahmen, auf den wir schauen können, der uns auch Anregungen gibt, auf was man alles achten muss und der uns auch vor Augen hält, wie viele Dinge man eigentlich parallel auch bearbeiten muss. Wir in der Wasser-Community, wir denken, dass eigentlich Wasser schon ein Universum ist und die Wasserforschung so viele Facetten hat, dass man den Durchblick nicht mehr hat. Aber es ist natürlich im globalen Kontext gesehen nur ein Teil, ein Sektor oder ein Aspekt in der Geflecht der Herausforderung, wenn man so nennen möchte. Wir schauen insbesondere, und das heißt wir, das wäre auch jetzt für UNESCO IHP in ihrem Strategic Plan, wo ja das Stichwort Water Security, Wassersicherheit im Zentrum steht, schauen insbesondere auf das sechste Entwicklungsziel, das sich im Schwerpunkt mit Wasser befasst, das wiederum Unterziele hat. Da geht es dann um die Wasserversorgung, es geht um die Hygiene und die Wasserentsorgung, es geht um die Wasserqualität, es geht um die Nutzungseffizienz, es geht aber auch um letztendlich die Unterstützung genau beim integrierten Wasserressourcenmanagement aller Staaten. Also das Ziel ist, dass alle Staaten ein integriertes Wasserressourcenmanagement haben und letztendlich geht es auch um die wasserbezogenen Ökosysteme. Letztendlich alle Themen, die für uns von Belang sind, sind dort zusammengefasst. Nicht ganz alle, muss man sagen, weil es, wenn zum Beispiel ein Thema kommt, wir sprechen ja viel von Klimaextremen, also dann auch mit gewissen Risiken umzugehen, mit Naturgefahren. Das ist im 11. Entwicklungsziel verankert. Das Klimaziel, das 13. ist auch relevant für uns als Wasserforscher natürlich. Und wenn man genau hinschaut, gibt es viele andere, die auch in Bezug zur Wasserressource haben, was ja auch nicht überraschend ist, denn wir wissen ja, wie grundlegend wichtig Wasser für das Leben ist und damit auch für fast alle Aktivitäten der Menschheit. Aber im Kern schauen wir auf das Ziel 6 der SDGs, der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen.
Ja, danke schön. Und jetzt haben wir ja vom Deutschen Nationalkomitee für Wasserprogramme von UNESCO IHP und WMO HWRP gehört. Es lässt sich ja durch einen eigenen wissenschaftlichen Beirat beraten. Welche Aufgaben kommen denn diesem Beirat zu Und in welcher Form profitiert das ICW-RGC denn hiervon?
Ja, der wissenschaftliche Beirat ist ja auch da, um das ICW-RGC zu beraten, wissenschaftlich zu beraten. Im Zentrum steht die Beratung des Nationalkomitees, das heißt der darin vertretenen Ministerien und der wasserrelevanten Behörden, die dort zusammen sich mit den Fragen befassen, wie man internationale Wasserforschung koordiniert, aber auch, sag ich mal, dafür da sind, grundlegende Entscheidungen, die mit dem Wasserressourcenmanagement zusammenhängen, zu treffen und sich auch abzustimmen. Das ist ja auch aufgrund dieser der Natur des Wassers in vielfältiger Form, ist natürlich auch die Kompetenz innerhalb der Ministerien oder zwischen den Ministerien verteilt. Und somit ist da eine wichtige Aufgabe auch, das Ganze zu koordinieren. Der Beirat hat insofern dann die beratende Rolle, auch eine Politikberatung der Regierung vorzunehmen. Alles, was mit internationalen Wasserfragen zusammenhängt. Das heißt zum Beispiel, wie positioniert man sich bei Resolutionen, die im Council des IHP in Paris getroffen werden? Wie bereitet man sich vor auf internationale Wasserkonferenzen? Die nächste UN-Konferenz für Wasser ist nächstes Jahr im Dezember. Und auch, wie spielt das Thema Wasser auch in andere internationale Diskussionen herein? Ich denke, es ist offensichtlich, dass auch bei der Weltklimakonferenz, die einmal im Jahr stattfindet, das Thema Wasser große Bedeutung hat. Vielleicht noch nicht hinreichend große Bedeutung. Und dafür zu sorgen, dass es die angemessene Bedeutung bekommt, ist auch eine Aufgabe von uns als Beirat. Wir beschäftigen uns mit den Themen, die nachgefragt sind, oder auch mit Themen, die aus unserem Beirat heraus als Empfehlungen entwickelt werden. Und wie eben beschrieben, ist ja natürlich die Fragmentierung von Wasserkompetenz ist im Prinzip so ein bisschen in der Natur der Dinge, aber sollte ja doch auch angesprochen werden und sollte auch irgendwo überwunden werden. Also das ist eine Aufgabe, die wir uns selber gesetzt haben. Wie können wir zu einer besseren Integration von verschiedenen Aktivitäten kommen. Auch natürlich eine Integration zwischen Wissenschaft und Praxis. Auch das ist sehr wichtig. Und wir haben auch das Thema Daten nochmal auch betont, weil ohne Daten können wir natürlich weder Entscheidungen treffen, weil Daten sind die Grundlage für Informationen, für Wissen und damit auch für kompetente und evidenzbasierte Entscheidungen. Aber ist selbstverständlich auch die Grundlage für jede Art von Wissenschaft. Und auch wenn viele Leute sagen, ja, in Zukunft wird ja alles über Satellitendaten gemacht oder die künstliche Intelligenz, die wird uns schon sozusagen diese Aufgabe abnehmen, ist natürlich klar, dass auch künstliche Intelligenz, also ich rede ja nicht von den Large Language Models, sondern von eher sowas wie Machine Learning, davon lebt, dass man Daten hat. Ohne Daten kann auch die künstliche Intelligenz nichts machen. Insofern, und wir können auch keine Satelliten kalibrieren oder nutzen, wenn wir nicht auch die gemessenen Daten haben. Insofern sind diese Datenzentren sehr viel wert und auch das ist ein Thema, dem wir uns spezifisch widmen im Beirat. Und natürlich auch der Frage, wie wir uns auch in Deutschland besser organisieren. Also das wurde auch schon angesprochen. Wir haben den Föderalismus, das hat auch immer Vorteile natürlich, Dezentralität. Aber im gemeinsamen Auftreten, wenn man jetzt vergleicht, wie steht Deutschland da im Vergleich zu anderen Ländern, kann man sagen, dass wir eigentlich uns teilweise noch unter Wert verkaufen, was die Sichtbarkeit der großen und vielfältigen Kompetenz in der Wasserforschung, aber auch in den Kapazitäten des Wassermanagements angeht, ist noch viel zu tun in Deutschland.
Ja, danke schön. Wir haben jetzt auch schon einen Ausblick bisschen erhalten, sowohl auf das ICW-RGC, das Zentrum und das Nationalkomitee auf zukünftige Arbeiten. Ich würde aber jetzt gerne zum Schluss auch nochmal das Thema Netzwerke ansprechen. Mit welchen weiteren Zentren arbeitet das ICW-RGC zusammen?
Ja, also international haben wir einen engeren und einen weiteren Kreis an direkten Ansprechpartnern und Partnerzentren. Zu unserer Führungs- oder Koordinationsarchitektur, die wir am ICBGC haben, gehört auch noch so ein sogenanntes Governing Board, ein internationales. Und in dem sitzen tatsächlich 5 Länder drin. Das sind auch, die sind vertreten auch alle durch UNESCO Kategorie 2 Zentren, wie wir das sind. Ich erspare jetzt mal den Zuhörern und Zuhörerinnen die Abkürzung. Die sind genauso fürchterlich wie bei unserem eigenen Namen. Aber die Zentren, die kommen aus Japan, aus Polen, aus Schweden, aus den USA und tatsächlich auch eins noch aus dem Iran. Hier ruht die Zusammenarbeit aus verständlichen und politischen Gründen zurzeit. Und dann haben wir natürlich noch Zentren, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten. Da ist zum Beispiel in den Niederlanden ein das internationale Groundwater Research and Assessment Center angesiedelt, was sich mit Grundwasser beschäftigt. Und das ist auch ein Datenzentrum, was weltweit Grundwasserdaten einsammelt. Und dann gibt es auch weitere Kategorie 2 Zentren, die Sekretariatsfunktionen für Maßnahmen aus dem UNESCO IAP übernehmen, wie für das Friend Water Programm oder für die International Sediment Initiative und andere. Mit denen arbeiten wir natürlich auch eng zusammen. Und dann haben wir natürlich noch andere Organisationen internationaler Art, mit denen wir viel zu tun haben. Das James Water Data Center arbeitet ja unter der Schirmherrschaft vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen. Das heißt, hier haben wir natürlich auch einen Zugriff oder Rückkopplung mit den Ansprechpartnern aus diesem Kreis und auch über die WMO. Hier haben wir ja das sogenannte Netzwerk der Hydrological Advisor, sprich der hydrologischen Berater der einzelnen Nationen für die WMO, und die auch in das Land dann hineinwirken sollen. Und wann immer wir zum Beispiel was mit der WMO voranbringen wollen, dann sind das unsere ersten Ansprechpartner.
Ja, danke schön. Und jetzt würde ich gerne nochmal, Lars Ribbe, an Sie die Frage stellen, welche Rolle der wissenschaftliche Beirat bei dieser Vernetzung hat, gerade im Hinblick auf die Pläne, weitere Institutionen im Beirat vertreten zu haben.
Ja, wie eben schon beschrieben, ist das Thema Wasser ja sehr vielfältig und es gibt viele Akteure, die in diesem Bereich auch tätig sind. Daher haben wir uns bei der letzten Beiratssitzung auch überlegt, wie können wir noch mehr dieser Akteure einbinden. Es gibt viele Institutionen, die man vielleicht nicht direkt der Wissenschaft zuordnet, aber die natürlich bei so einem angewandten Thema unabdingbar sind, die wir auch integrieren auf eine gewisse Art und Weise, aber noch systematischer integrieren wollen und ich denke auch müssen. Zum Beispiel gibt es in Deutschland eine German Water Partnership, die international den Wassersektor vertritt. Wir haben eine Water Science Alliance, wo Dinge der Wasserforschung schon abgesprochen werden. Es gibt etablierte Institutionen wie die Deutsche Hydrologische Gesellschaft. Oder wenn man alleine schaut, was die GEZ für ein Wasserportfolio international hat, mit großen Investitionen, dann kann man schnell erkennen, dass hier eine Brückenbildung für alle Seiten sehr sinnvoll ist. Und das ist natürlich eine Zusatzinvestition oder eine Zusatzaufgabe, aber hier wollen wir uns schrittweise dem annähern, dass man eine hohe Transparenz hat, dass man aber auch einen fruchtbaren Austausch hat mit diesen eben genannten und auch weiteren bestehenden Netzwerken und Akteuren, mit dem Ziel am Ende auch gemeinsame Sache zu machen und dadurch insgesamt stärker zu werden.
Ja, vielen Dank. Jetzt würde ich abschließend nochmal doch einen Ausblick in die Zukunft, in die nächsten Jahre gerne machen. Welche Schwerpunkte setzt das ICWRGC sowie auch das Nationalkomitee in diesem und in dem nächsten Jahr, gerade mit Bezug auf diverse Veranstaltungen und Aktivitäten?
Ja, ich denke, hier ist vor allen Dingen die internationale, die Wasserkonferenz der Vereinten Nationen zu nennen, im Dezember 2026. Organisiert und gastgebend von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und das ist eine sehr gute Gelegenheit, nach der gleichnamigen Konferenz 2023 in New York das Thema Wasser wieder auf die höchste politische Ebene zu setzen, aber auch vor allen Dingen Entscheidungen voranzubringen, die uns als Wissenschaftscommunity, aber auch die Länder, die mit wachsenden Herausforderungen zu kämpfen haben im Wasserbereich, zu unterstützen. Und meiner Meinung nach gibt es auch da interessante Themen, die man einbringen kann von unserer Seite. Das eine ist die Integration insgesamt. Es gibt eine System-wide Strategy der Vereinten Nationen zu Water and Sanitation. Das ist das Ziel, wirklich alle Akteure dieser UN Water Family auch noch besser zu verzahnen und damit verbunden vor allen Dingen auch ein Beitrag, den wo eben auch Luna Barati gerade beratend tätig ist, zu dem Thema Water Science Report. Das heißt, wie kann man mit der richtigen Zusammenstellung von Daten und Informationen, aber auch mit der Unterstützung der unterschiedlichen Länder im Wassermanagement sich besser abstimmen, koordinieren und effektiver zusammenarbeiten. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Vor allen Dingen in Zeiten mit begrenzten Ressourcen muss man halt versuchen, effizient solche Art von Berichterstattung und Unterstützung aufzubauen.
Ja, ich schließe mich da an. Die finanzielle Situation der UN-Organisationen, die ist bekanntlich auch nicht die beste und wird auch sich zukünftig erstmal nicht so darstellen können, wie vielleicht in der Vergangenheit bekanntermaßen. Das sind die Rollen sicherlich auch von Amerika und so weiter aktuell. Und von da aus ist uns wirklich ganz wichtig, diese Verzahnung zu haben. Als ICWGC, und ich hoffe, das wurde deutlich, haben wir diese UN System-wide Strategy for Water and Sanitation schon immer gelebt. UNESCO, IHP und der operationelle Part über die WMO zusammen mit dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen sind wir hier in einer Scharnierfunktion und auch zwischen der hydrologischen Forschung national und international. Und das wollen wir natürlich weiter ausbauen. UNESCO-Zentren werden alle 6 Jahre evaluiert und tatsächlich in diesem Jahr steht die nächste Evaluierung bei uns an. Da sind wir quasi mittendrin und wie wir dann diese Schnittstellen noch enger miteinander verzahnen können, da arbeiten wir da dran, auch zusammen mit unserem Nationalkomitee. Aber klar ist, das Thema Daten, auch die erheblichen Datenlücken, die wir in der Beobachtungsarchitektur noch haben, die wollen wir schließen. Das können wir nicht alleine selbst, aber wir können Schnittstellen dazu machen und schaffen. Das sind die Themen Citizen Science, das sind die Themen Artificial Intelligence, das sind die Themen aber auch die vorhandenen Forschungsdaten aus diesen großen Forschungsprogrammen, die wir hier in Deutschland haben, aber auch international haben, die mehr noch für operationelle Tätigkeiten zur Verfügung zu stellen. Und diesen Datenaustausch zwischen Forschung und operationeller Hydrologie, den wollen wir stärken. Und dazu gehört natürlich dann auch unser Engagement in der Ausbildung weiter in Afrika, in Süd- und Westafrika, aber auch in Zentralasien. Und für diesen Punkt haben wir auch eine eigene Strategie in diesem Jahr veröffentlicht. Die kann man auch bei uns auf der Webseite nachlesen. Da ist das auch nochmal alles schriftlich dargestellt.
Vielen Dank, lieber Stefan sowie lieber Herr Rippe, zu dem durchaus interessanten Einblick in die Arbeiten und das Wirken des Internationalen Zentrums für Wasserressourcen und globalen Wandel, ICWRGC, sowie die Stellung des Wissenschaftlichen Beirats des Deutschen Nationalkomitees in dieser Angelegenheit. Besonders bemerkenswert war meiner Meinung nach, welche besondere Rolle das ICWRGC darstellt. Das Mandat Wasserforschung zum globalen Wasserkreislauf haben wir hier angesprochen und wie vielfältig die Aufgabenbereiche sind, vor allem im Hinblick auf die Ausbildung. Dankeschön nochmals.
Sehr gerne.
Ja, ich danke auch.
In der nächsten Folge des Hyver-Podcasts spreche ich mit Dr. Daniel Schwandt, Dr. Gerd Hübner sowie Jörg-Uwe Belz von der Bundesanstalt für Gewässerkunde. Die Wissenschaftler beschäftigen sich mit dem Thema Niedrigwasser. Dabei soll es neben der operationellen Niedrigwasservorhersage an den großen Strömen Deutschlands auch um die Informationsplattform Undine gehen, die der Verbesserung der Datengrundlage zur Bewertung hydrologischer Extreme, Niedrigwasser und Hochwasser dient.